Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Henna Hule, herzlich willkommen im Studio. Schön, dass Sie es hier hingeschafft haben.
Ich grüße Sie.
Wir haben heute eine Sendung, wo wir über die Geschichte der Mensur sprechen. Das ist ein Thema, glaube ich, was sehr, sehr viele Korporierte da draußen sehr stark interessiert, wo viele auch, glaube ich, noch Wissenslücken haben, weil das ja jetzt nicht gerade Inhalte von Fuchsenstunden sind, wo wir heute drüber sprechen. Und Sie sind ja auch ein versierter Kenner dieser Geschichte. Sie haben dazu ja auch eine Publikation ja auch unter anderem veröffentlicht, die, glaube ich, in den historischen Blättern des CCs veröffentlicht worden ist. Und darüber sprechen wir dann heute. Wenn Sie einem Außenstehenden in 30 Sekunden erklären müssten, warum die Mensur bis heute fasziniert, was würden Sie sagen?
Das ist gar nicht so einfach, das auf einen Punkt zu bringen. Eins steht fest. Das Fechten hat es schon Jahrhunderte vor uns gegeben. Und im Grunde genommen ist es nur noch ein Relikt und eine Tradition, die aus verschiedenerlei Gründen weiter behalten bleibt.
Sie sagen, das ist ein Relikt, also eine Tradition, die durchgeführt wird,
um ihrer selbst willen. Das fängt im Grunde genommen in Deutschland, nein, in Europa kann ich fast sagen, mit dem gerichtlichen Zweikampf an. Früher, als es noch keine Rechtsprechung in dem Sinne gab, war ja das Gottesurteil bzw. der gerichtliche Zweikampf die Form, wie man zu einer Rechtsprechung kam. Das heißt aber auch, dass jeder ehrliche Mensch fechten können musste, wenn er vor Gericht kam, um seine Wahrheit mehr oder weniger dadurch zu bekunden, dass er eben als sicher aus diesem gerichtlichen Zweikampf hervorging.
Das ist, das sieht man ja auch in moderneren Mittelalterfilmen zum Beispiel auch noch den Fall, wenn zwei Ritter vor allem in der Gerichtsbarkeit, also in einer Streitigkeit halt gegeneinander letztendlich dieses Duell durchführen, wo dann gesagt wird, derjenige, der dann kämpft, hat Recht, weil Gott auf seiner Seite ist, weil dies ja eine Form von Gerechtigkeitsdeutung ist.
Richtig, aber eins steht auch fest. Der ritterliche Zweikampf hat im Grunde genommen mit dem gerichtlichen Zweikampf wenig zu tun. Es konnten hier auch Bürgerliche vor Gericht kommen und die mussten sich auch verteidigen können. Allerdings gab es da auch Ausnahmen. Das muss man dazu sagen. Denn es konnte hier nicht jeder fechten. Frauen durften nicht fechten. Nur später, 100 Jahre lang, aber da kommen wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, weiterhin, jeder musste also vor Gericht sich behaupten. Und der ritterliche Zweikampf war ein Kräftemessen. Der gerichtliche Zweikampf, ich sagte dir schon, dass nicht jeder fechten konnte. Das heißt also, Frauen konnten nicht fechten, Alte konnten nicht fechten und Kinder konnten nicht fechten. Und das heißt also, dass es auch eine direkte Berufsgruppe der Fechter oder Campiones gab, die im gerichtlichen Zweikampf für jemanden, der nicht fechten konnte, gefochten hat. Das ist so weit gegangen und daran sieht man, dass das Allgemeingut war, dass zum Beispiel in Köln es eine Kämpfergasse gab, also eine Straße, wo nur die Fechter zusammen wohnten, so wie die Schuster und andere Handwerker auch in einer Gemeinschaft zusammenwohnten. So gab es sogar auch diese Berufsfechter, die für andere im Rechtsstreit dann fochten. Das war im Grunde genommen der Anfang des Fechtens und somit eine ganz, ganz alte Tradition, die sich nachher gewandelt hat, als es zur Rechtsprechung kam, als das römische Recht dann eingeführt wurde. Das kam aber viel später.
Wenn wir uns das ja mal so betrachten, dann gab es diese Straße, die haben alle zusammen gewohnt. War das dann so ein Miteinander, wie das meistens unter Anwälten der Fall ist, dass sie sich vor Gericht gegenüberstanden, aber dann nachmittags im übertragenen Sinne golfen gegangen sind?
So ist es. So ist sie. Das war dann tatsächlich ein Berufsstand, der für andere im gerichtlichen Zweikampf eben ihren Mann standen.
Wenn wir das jetzt mal im Hinterkopf behalten und uns, sagen wir mal, an heute orientieren, was ist denn so aus Ihrer Sicht der größte Irrtum, den die Öffentlichkeit über das studentische Fechten dann hat? Weil wenn wir dieses gerichtliche, diese Rechtsprechungsfragen interpretieren, ist das ja was anderes als das, was heute ja der Fall ist. Was ist denn so ein ganz, ganz großes Irrtum, was da besteht?
Der Irrtum besteht darin, dass es eine Unkenntnis ist. Ein mysteriöses etwas, was nicht jeder hat. Denn man muss ja auch bedenken, zum Beispiel das akademische Fechten ist ja dadurch entstanden, dass, als es noch keine deutschen Universitäten gab, viele ins Ausland gingen. Und auf dem Wege dorthin mussten sie wehrhaft sein, weil sie häufig überfallen wurden. Das heißt, diejenigen, die ins Ausland zum Studium gingen, hatten das Recht, die Waffe zu tragen. Denn in der früheren Zeit war es ja so, dass eigentlich nur der Adel eine Waffe tragen durfte. Aber auch da gab es natürlich Ausnahmen. Denn zum Beispiel der intelligente Adel, der akademische Adel oder jeder, der studierte, trug auch eine Waffe. Das kommt aber daher nun wiederum, dass, als es eben noch keine deutschen Universitäten gab, im Ausland sich die Deutschen zusammenschlossen in einer Nation, in der Nation ist. Aber die deutsche Nation war die stärkste überhaupt. Aber da gehörten auch die Balten dazu und auch die Norweger und Schweden. Und die hatten das Recht, aber nur die deutsche Nation, die durften auch auf den Universitäten den Degen tragen. Das war der Ursprung des akademischen Fechtens überhaupt, beginnt im Ausland Und als es dann deutsche Universitäten gab, hat man das natürlich mit nach Deutschland übernommen und ist somit im Anfang auch in Deutschland dazu übergegangen, eine Waffe zu tragen. Das ist der Sinn der Sache. Auf der anderen Seite, parallel dazu, gab es ja die freien Städte. Und die freien Städte hatten das Recht, sich zu verteidigen. Und da die freien Städte sich verteidigen konnten, brauchten sie auch Leute, die fechten konnten. Und somit gab es in den freien Städten Fechtmeister, die angestellt wurden, um die Bürger im Fechten zu schulen. Und es bildeten sich Fechtergesellschaften heraus. Die Marx-Brüder und die Federfechter. Das Fechten in diesen Fechtschulen war genau parallel zu dem, was auch die Studenten fochten. Umgekehrt kann man sagen, die Studenten gingen häufig auch in die Fechtergesellschaften, um das Fechten dort zu lernen, weil da Fechtmeister waren. Als es nachher die Schusswaffen gab, bildeten sich Schützenvereine und die Bürgerlichen, das bürgerliche Fechten ging immer mehr bei der Verteidigung zurück. Aber auf den Universitäten, die Professoren und auch die Studenten, die fochten weiter. Und somit ist das Fechten auf den Universitäten geblieben. Und sie sprachen davon, oder wir sprachen davon, dass ja, das Fechten allgemein gut war. Warum aber in Deutschland es schlagende Verbindungen gab und nicht in anderen Ländern? Das liegt zum Beispiel eben daran, dass nur die deutsche Nation das Recht hatte, Waffen zu tragen. Wenn man parallel dazu zum Beispiel nach Frankreich schaut, Sie kennen sicher die Filme, die drei Musketiere und so, da wurde gefochten. Auch da war eigentlich das Fechten verboten. Wenn Sie an Richelieu denken, den Kardinal Richelieu, der das Fechten verboten hat, aber trotzdem die Musketiere auf staatlicher Seite sozusagen, die fochten. Aber warum focht man in Frankreich? Nicht an Universitäten, sondern da der Adel früher auch die Rechtsbarkeit hatte, auch bei uns, aber auch eben in Frankreich, war es natürlich so, dass die Adligen in, auch vor allen Dingen der niedere Adel in Frankreich, sich nicht nach dem römischen Recht richteten, sondern sie haben eigentlich Selbstjustiz durchsetzen wollen.
Fehdewesen eigentlich.
Das Fehdewesen, richtig. Sie hatten eben das Recht, Recht zu sprechen und zu fechten. Und somit war das Fechten auch eben in Frankreich, aber nicht auf den Universitäten. Da war es verboten.
Das ist ja, glaube ich, dann auch durch Ludwig den 14., das waren ja dann auch erste Maßnahmen zu einer, also einer Entwicklung eines Gewaltmonopols staatlicher Seite heraus.
Richtig.
Weil der den Adel ja auch aus den...
Jawohl, besser hätte ich gar nicht sagen können.
Das ist ja, der hatte ja wahnsinnige Angst vor den Adligen. Deswegen hat er ja Versailles ja auch aufgebaut, hat die in diesen Luxus reingezogen, dass die halt die ganzen anderen Sachen angefangen haben zu vernachlässigen.
Richtig.
Weil der Angst hatte, dass sich die Fronde-Aufstände, glaube ich, nochmal wiederholten. Wo ja auch sein Vater, glaube ich, massiven Schaden runtergenommen hat.
Richtig, richtig.
Wie brutal und ungeordnet waren denn damals so die ersten Fechtformen? Weil ich habe ja damals als Fuchs und auch in meinen Mensurstunden ja gelernt, dass ja Mensur, allein schon der Begriff Mensur sich von Mensura ja ableitet, was Abstand bedeutet, dass wir ein sehr komplexes Regelwerk dahinter haben mit ganz streng definierten Hiebfolgen. Und ich glaube, dass gerade so die frühesten Fechtformen das ja nicht hatten, sondern halt auch, glaube ich, sehr viele tödliche Unfälle auch passiert sind. Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Sie dürfen eine Zäsur da sehen, dass nach dem 30-jährigen Krieg, wo ja alles ungeheuer verrot war und man nicht wusste, ist es nur noch ein Student, ist es ein Soldat oder ist es vielleicht sogar ein Wegelagerer. Also da konnte man gar nicht mehr so richtige Unterschiede machen. War nachher die Tendenz dahingehend, dass nachdem der 30-jährige Krieg zu Ende war und die Brutalität nachließ, sich die Leute überlegten, wenn sie auf Universitäten waren, ob sie da nicht besondere Regeln einführen können. Damit ist es nicht das brutale Aufeinanderlosgehen war, sondern dass die Kontraharsche untereinander in Regeln aufgenommen wurde. Und man muss eben zu der Zeit wissen, es gab ja Hieb und Stich oder Stoßfechten, aber der Stoß war das Wesentliche. Und da, jetzt muss ich weitergehen, da die Menschen mehr zu den Schützenkompanien tendierten als zum Fechten, reduzierte sich das Fechten mehr und mehr auf die Universitäten. Dass es aber an Universitäten Fechtmeister gab, oder sagen wir so, die Ausbildung der Studenten war so, dass ja zur rein akademischen Ausbildung auch noch das Tanzen und das Fechten einfach zur Ausbildung gehörte. Und somit bildeten an den Universitäten 1620 zum Beispiel der Fechtmeister Kreußler. Wilhelm Kreußler war der erste Fechtmeister in Jena, der aber gleichzeitig erst Fechtmeister werden konnte, nachdem er von 4 anderen Fechtmeistern auf der Messe in Frankfurt approbiert worden ist. Er wurde dann in Jena der erste Fechtmeister an Universitäten. Und neben dem Fechtmeister war er auch gleich noch Stadtamtmann. Und noch kurioser ist, wenn man überlegt, dass in Jena in der Bibliothek nicht Professoren, alte und emeritierte Professoren, ihre Bilder aufgehangen haben, sondern da hingen die Fechtmeister. Und ich habe das selbst noch miterlebt, dass der Wilhelm Kreußler beim Brand der Universität in Jena erhalten geblieben ist. Und das Bild von dem Wilhelm Kreußler hängt heute noch beim Restaurator der Universität Jena über seinem Schreibtisch. Da sieht man also, der Fechtmeister war auf einmal derjenige, der an der Universität etabliert ist. Mhm. Und es gab Dynastien, Fechtmeisterdynastien wie die Kreußlers, nachher die Ruß und so weiter. Der Fechtmeister war eine wesentliche Institution an Universitäten, denn viele gingen an die Universität, wo am besten gefochten wurde. Nicht, wo die Lehre das Wesentliche war, sondern das Fechten.
Okay. Das ist eine neue Information, die hatte ich zum Beispiel gar nicht. Das ist ja sehr spannend. Auch mit diesen Fechtmeister-Dynastien. Wir hatten ja auch schon Axel Kronast hier auch im Podcast. Ja auch
richtig,
als Gast.
Ja.
Und er hatte mir ja auch erzählt, dass dieses ganze Elevensystem ja praktisch auch noch auf dieser Tradition ja auch aufbaut, also auch vom Selbstverständnis her, vom Habitus, der sich entwickelt.
Ja. Auch da hat sich natürlich einiges geändert, wenn ich mir überlege, mein alter Fechtmeister Wilhelm Reiferscheid, der übrigens im Internet auch zu sehen ist in einer kleinen Abhandlung. Wilhelm Reiferscheid war vor dem Zweiten Weltkrieg Fechtmeister in Würzburg. Der hatte eine Ausbildung von 6 Jahren Elevenzeit, ehe er überhaupt Meister wurde. Heute ist es anders. Heute müssen die Eleven 2 Jahre Elevenzeit machen, mit einer Vorprüfung und einer Nachprüfung und einer Hauptprüfung. Mhm. Und da hat sich natürlich auch ein klein wenig was geändert. Aber der Begriff des Universitätsfechtmeisters ist nach wie vor ein stehender Beruf.
Ein seltener Beruf vor allem. Ne? Ich glaube, 20, 25 gibt es.
Höchstens. Oder? Ich erinnere mich noch, dass zu meiner aktiven Zeit wir um jeden Fechtmeister gerungen haben, denn nach dem Zweiten Weltkrieg war ja das Fechten zuerst verboten. Diem hat dann das Sportfechten, Professor Diem von der Sporthochschule in Köln, hat dann durchgedrückt, dass wieder gefochten werden konnte, Sportfechten allerdings und nicht das Menschen- und Fechten. Und von Studnitz hat 1953 beim Bundesgerichtshof durchgedrückt, dass die Mensur straffrei ist. Das berühmte BGH-Urteil, richtig.
Ist ja auch gerade wieder aktuell aufgrund einer Tatsache, wo ja auch angeblich Anzeige gestellt worden ist, weil eine Mensur stattfinden sollte und von links gesagt wird, nee, das ist illegal, aber wir haben ja da eine Rechtsprechung, die da ja,
glaube ich. Gott sei Dank, ja.
Wann ist das denn also der Fall gewesen, dass aus diesen chaotischen Duellen dieses geregelte System wurde? Sagen wir mal, wir hatten ja jetzt hier schon diese Kreußler-Familie, beziehungsweise den Fechtmeister ja kennengelernt.
Ja, ja.
Ab wann haben wir denn so die Zeit, wo sich dieses Mensurwesen entwickelt?
Fängt so ungefähr im 17. Jahrhundert.
Mhm. Bei den Studentenorden, oder?
In den Orden. Aber es wurde natürlich schon immer gefordert. Das Kuriose ist ja, dass jeder, der irgendwie sich beleidigt fühlte, focht. Und das waren nicht nur die Studenten, das waren auch die Handwerksburschen und so weiter. Mhm. Und natürlich auch die Soldaten. Aber die Regelung, dass gefochten wurde war ja vor allen Dingen eben an Universitäten. Und man muss noch dazu sagen, dass zu der Zeit ja immer auf Stoß gefochten wurde. Mhm. Und es somit auch sehr tödliche Verletzungen gab, Lungenfuchser und so weiter. Mhm. Ja. Sodass also zum Beispiel in Jena, wo nur auf Stoß gefochten wurde, die Eltern ihre Söhne nicht mehr nach Jena schickten, weil da das Stoßfechten so intensiv war, dass sie um das Leben ihrer Söhne bangten. Und somit hat sich dann nachher in Jena eine Gesellschaft entwickelt, der ja auch Goethe beiwohnte, wo sie das Fechten vollkommen abschaffen wollten, was natürlich nicht geklappt hat. Mhm. Aber man überlegte sich, Anfang des 18. Jahrhunderts, weil es hier so gefährlich war und dass man wohl mehr auf Hieb als auf Stich gehen könnte. Denn beim Hiebfechten gibt es keine so tödlichen Verletzungen. Mhm. Gibt es auch schwere Verletzungen, aber nicht so. Und somit entwickelte sich zum Beispiel in Gießen der Gießener Hieber, der schon 1790 schon das Hiebfechten als das Wesentliche an und das Commandmäßige angesehen wurde. Mhm. Und zu der Zeit war es so, dass die Studenten in jedem Fall fochten. Die ganze Zeit war sehr, wie soll man das bezeichnen, rau und man war auf körperliche Auseinandersetzung immer eingestellt. So gab es Ohrfeigen, natürlich selbstverständlich und so weiter und so fort. Nicht. Und als sich nun langsam an den Universitäten durchsetzte, dass das Fechten das Hiebfechten geworden ist, wurden immer mehr Regeln aufgestellt. Erstens hat sich ja da etwas von der Trefffläche geändert, nicht? Mhm. Während man beim Stoßfechten den Kopf überhaupt nicht in Betracht zog, sondern Arme, Beine und den Oberkörper, war beim Hiebfechten jetzt auf einmal jetzt eine andere Sicherheitsvorkehrung getroffen, nämlich dass man die Bauchbinde von einer Paukhose ersetzte. Das heißt, dass schon der ganze untere Teil des Körpers gedeckt war. Dann wurde ein Herzleder getragen, dann wurde der Arm durch einen Stulp ersetzt. Das heißt, mittlerweile war die Bandagierung so, dass im Grunde genommen nur noch der Kopf Trefffläche war. Da aber am Kopf auch wesentliche Dinge sind, die vielleicht nicht so sehr in Mittelleidenschaft gezogen werden sollten, entwickelte der Paukarzt Immisch in Heidelberg 1886 die Paukbrille. Das heißt, eine eiserne Brille, sodass also die Augen geschützt waren und mit dem Riemen, wie die Paukhose festgehalten wurde, der Gehörgang gleichzeitig geschützt ist. Da die Halsschlagader wesentlich lebensgefährlich getroffen werden konnte, wurden Bandagen um den Hals gelegt, sodass also tatsächlich nachher schließlich und endlich nur noch die Wange und der Schädel als Trefffläche beim Fechten zur Verfügung stand. Das hat sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte, ja, ich möchte fast halb sagen, der Jahrhunderte, erst dahin entwickelt, wie heute gefochten wird.
Also da fällt mir jetzt gerade auch ein, eine Szene aus Die Deutschen, diese ZDF-Doku, die es ja gab, mit also zwei Staffeln gab es ja mit 20 Folgen insgesamt. Und gerade diese Folge mit Karl Marx, haben wir ja die Szene, wo der diese als Mitglied dieser Trierer Tischgesellschaft, also ich würde ja nicht von der Mensur sprechen, sondern hat er ein Duell dort geführt hat,
ja,
wo die halt auch frei rumgelaufen sind, aufeinander zu, versucht haben zu stechen und der eine dann verletzt worden ist und dann abgebrochen worden ist.
Richtig, richtig. Das ist das Stoßfechten noch, was ja eine sehr bewegliche Form des Fechtens war. Auch da hat sich beim Hiebfechten etwas verändert. Mitte der 30er Jahre wollte man die starre Mensur wieder auflockern. Und es gab eine Reformversuche, die dann zwar scheiterten, aber die man muss noch dazu sagen, dass sich hier vor allen Dingen zweierlei von Fechten sich entwickelt. Einmal das Schlägerfechten, parallel dazu das Säbelfechten. Mhm. Das Säbelfechten, was eine beweglichere Form war, aber auch gefährlicher. Wobei da allerdings auch der Oberkörper getroffen werden konnte und die Bandagen gingen zurück und wurden reduziert, sodass also Mitte des vorigen Jahrhunderts schon die Säbel und die Säbelmensur als die Duellwaffe, auch der Säbel, die als Duellwaffe angesehen wurde, und der Säbel eigentlich die Waffe war, um Ehrenhändel auszutragen.
Hat das nicht gerade der VDST in der Gründungszeit ganz stark gemacht, ab
1879, 80? Jawohl, jawohl, jawohl.
Wie ist das denn eigentlich? Warum haben wir in Deutschland diese Einteilung, dass östlich der Elbe Glocke gefochten wird und westlich der Elbe Schläger?
Das ist heute noch nicht geklärt. Das bedarf immer noch der Klärung. Denn das Kuriose ist, die Glocke hat sich aus dem Stichblatt vom Stoßdegen entwickelt. Mhm. Ja, die Glocke. Und der Korbschläger hat sich aus dem Raufdegen mit den verschiedenen Bügeln entwickelt. Mhm. Warum das so ist, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich habe auch noch nirgends eine Erklärung gefunden, warum das so territorial verschieden ist. Mhm. Das hat sich zwar so ergeben, ich nehme an, aber das ist jetzt nur meine Vermutung, bitte, dass es da ein paar Inaktive gegeben hat, die gesagt haben, wir machen das so, das ist für uns angenehmer. Und dann hat sich das so entwickelt. Denn es gibt keinen Grund für das eine oder andere eine plausible Erklärung zu finden.
Das hatte mich immer ein bisschen so gefuchst, weil ja. Es ist ja auch sehr, es wird ja sehr konsistent durchgeführt. Also ich war zum Beispiel wir sind ja jetzt schon im Januar 2026, also im Sommer 2025 war ich bei der Landsmannschaft Bandovia und die hatten ja zum Beispiel dann Glocke.
Die haben Glocke. Genau.
Hier im Umkreis haben wir nur Leute, die halt auf Schläger fechten.
Richtig.
Außer vielleicht, sagen wir mal, Exilbünde, die aus Mitteldeutschland halt gekommen sind und rübergeflohen sind. Die haben meistens ja dann zumindest beim Chargieren auf der Kneipe immer noch die Glocke.
Richtig.
Aber auf dem Paukboden dann den Schläger.
Ich persönlich muss sagen, mit dem Korbschläger kann man besser variieren als mit der Glocke. Aber das ist eine persönliche Einstellung. Und man ist beweglicher mit dem Korbschläger.
Ist auch ein größerer Schutz durch den Korb auch noch da, ne? Also gerade bei der Glocke hat
einmal,
man die...
Ja, aber sie haben einen so dicken Handschuh, dass sie sich kaum da drin bewegen können, wenn sie die Glocke fechten, nicht? Und das ist auch... Ja, also da muss man schon mächtig üben, damit man überhaupt das Überdehnen schafft.
Mhm. Ja, das ist ja schon mal interessant, dass es da keine richtige plausible Erklärung gibt.
Nein.
Wo haben wir denn eigentlich genau diesen Zeitpunkt, wo das anfängt, dass die Leute bei der Mensur stehen, dass es diesen festen Abstand gibt, dass die Beine gerade stehen? Dass man, also ich meine, es ist ja auch so von Pokémon zu Pokémon ist es ja auch so, dass entweder die gerade Länge des Schlägers der Abstand ist, dann gibt es ja Commons, wo von der einen Schulter schräg zur anderen rüber gemessen wird. Wann entsteht das zum Beispiel genau?
Ja, wann kann ich Ihnen auch nicht sagen. Nur ist es so, vor dem Zweiten Weltkrieg fing es schon damit an, dass überall in spitzer Stellung gestanden hat. Und erst durch das Bundesgerichtsurteil, weil gesagt worden ist, die Parkanten stehen sich parallel gegenüber, ist eine falsche Auslegung dieses Parallels entstanden.
Mhm.
Und es parallel, also direkt frontal parallel. Alle vor dem Zweiten Weltkrieg haben die spitze Stellung eingehalten. Das heißt also, einen Fuß, den rechten Fuß vorher, was auch sehr vernünftig ist, denn da können Sie A, den Schulterzwang einhalten,
mhm.
B, sind Sie beweglicher.
Mhm.
Denken Sie mal an einen Basketballspieler, wie steht der? Die hat den rechten Fuß vorn, den rechten Arm oben, weil die Bewegung dann im Schultergelenk nicht gehemmt ist.
Mhm.
Ein recht kräftig gebauter Aktiver, der heute parallel steht, das heißt frontal parallel, der kann erstens nicht richtig vorsetzen und zweitens kann er nicht den Schulterzwang einhalten.
Mhm.
Das heißt also, das ist eine Fehlentwicklung, die mhm. leider immer noch durch den Command meistens von wegen der Einstellung, wissen Sie, durch die vermehrten Bandagen ist ja der Kopf nur noch trefflicher geworden. Und dadurch musste der Arm gehoben werden.
Mhm.
Wenn nun nach 45 auch noch dazu kam, dass nur hochgefochten werden darf, das heißt, dass es ein Wangenleder gab und dass es Ohrenleder gab.
Das ist ja, bei einigen Städten heute aber immer noch der Fall, oder?
Leider ist es so. Aber dadurch ist natürlich der Arm immer höher gewandert und ich kann nur noch von oben eigentlich den Schädel treffen.
Mhm.
Ist eine leider auch eine Fehlentwicklung, denn dadurch ist das Fechten um mehr als 50% reduziert.
Mhm.
Und dann kommt noch hinzu, dass an manchen Orten die Inaktiven scheinbar so intensiv mitgewirkt haben, obwohl sie keine Ahnung hatten, sodass sie also zum Beispiel einen Lockhieb oder ein Doppelhieb probieten, was natürlich absoluter Quatsch ist. Genauso wie die Bonner Schleife an manchen Hochschulorten verboten ist, obwohl es ein sauberer Hieb ist, der und nicht etwa, wie behauptet wird, ein Lufthieb. Aber all diese Fehlentwicklungen kommen aus nicht Desinteresse, aber falscher Information und Auslegung.
Aber Sie haben ja auch ein Buch, also beziehungsweise eine Fechtschule ja auch ins Leben gerufen, beziehungsweise
Jawohl.
Die Schule des Schlägerfechtens.
Ja.
Da haben Sie ja auch die das Ganze ja auch schriftlich fixiert. Es ist ja auch sehr schön mit Bildern ausgelegt, dass man dort die Hiebe auch nochmal erklärt bekommt.
Richtig.
Weil ist das vielleicht gerade auch ein Problem, sagen wir mal, des Fechtwesens gewesen, die Dokumentation oder beziehungsweise die schriftliche oder grafische Überlieferung, also dass diese Hiebe oder Stiche, je nachdem, von welcher Zeit wir sprechen, in einer gewissen Reinheit bewahrt werden, also dass diese Regelkonformität vielleicht dadurch verloren gegangen ist. Weil was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, wo wir jetzt gerade auch darüber sprechen, ist ja auch gerade, dass die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ja eine unfassbare Umbruchszeit des Mensurwesens ja auch gewesen ist. Das BGH-Urteil haben wir dort, aber auch Ihre persönliche Leistung, die Sie ja auch dem Mensurwesen ja auch als Lebenswerk ja auch jetzt hier hinterlassen, ist ja bis hin in die 70er, 80er, wo diese Piktogramme entstanden sind.
Ja.
Das ist ja auch schon fast Versportlichung, die da drin ist, dieses Regelwerk, diese feste Choreografie, die da drin ist, dass wir diese Strömung haben, dass gerade das heute moderne Mensurfechten ja gerade definiert, im Vergleich zu dem, was vor dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Verbindungen stehen heute vor einer neuen Herausforderung. Nachwuchs, Außenwirkung, Identität, all das entscheidet sich längst auch online. Wer sich digital nicht zeigt, wird übersehen. Doch wie präsentiert man Tradition so, dass sie modern wirkt, ohne sich zu verbiegen? Corpo Content Lab gibt genau darauf die Antwort. Mit unseren Workshops, Social Media Keilen und der Content Creation Meisterklasse lernt ihr, eure Verbindung strategisch, authentisch und attraktiv zu zeigen. Für mehr Sichtbarkeit, neue Mitglieder und das gute Gefühl zu wissen, was man tut. Ein moderner und professioneller Auftritt schafft Vertrauen, nach innen wie nach außen, und zeigt, dass eure Verbindung nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern Zukunft gestaltet. Wir vom Corpo Content Lab erstellen euch genau diesen Auftritt. Mit einer zeitgemäßen und zielgruppenorientierten Webseite, offiziellen E-Mail-Adressen, stilvollen Semesterprogrammen, Couleurkarten, Imagefilmen und viel mehr, damit jeder erkennt, eure Verbindung lebt und hat Zukunft. Vereinbart jetzt euren Demo-Call. Alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Das liegt daran, weil nachdem das BGH-Urteil bekannt wurde ja auch die Mensur als Sportmensur angesehen, um den Leuten draußen vielleicht das ein bisschen schmackhafter zu machen. Eins steht fest, die Mensur hat heute einen sportlichen Hintergrund. Denn sehen Sie mal, es gibt hier keine Gewinner.
Das ist das, was viele ja falsch verstehen.
Das verstehen Sie vollkommen falsch. Denn es gibt keine Sieger, sondern derjenige, der ficht, wird beurteilt, ob er gut oder schlecht gefochten hat. Ob er seinen Regeln nach gefochten hat. Und wenn er das nicht gemacht hat, dann wurde er rausgenommen und dann muss er eben nochmal reinigen. Aber das Entscheidende ist, dass es keine Gewinner oder Verlierer gibt, sondern dass es ein ritterlicher Zweikampf ist, der nichts mit Animosität zu tun hat, noch mit Hass, noch mit sonst was, sondern es ist ein Miteinander, ja, sich messen. Aber nichts anderes, was von vielen falsch verstanden wird, von manchen negativ uns eingestellten Herren der Presse häufig auch bewusst falsch interpretiert wird.
Das ist ja nicht das Einzige, was die über uns falsch interpretieren.
Das ist wohl wahr, das ist wahr. Aber all das, was gegen uns gesagt wird, kommt nur daher, weil sie sich nicht fachlich informieren, sondern nur dem Hörensagen nach über was reden, was sie überhaupt nicht kennen.
Lass uns das nochmal ein bisschen so in den historischen Vergleich gehen.
Ja, bitte.
Und zwar, ich benutze mal so ein bisschen bildliche Darstellungen, wo viele was mit auch anfangen können, innerhalb der Verbindungsszene, jetzt auch sagen wir mal aus dem nicht schlagenden Spektrum. Wie unterscheidet sich eine Mensur heute, nehmen wir mal einfach 2026 Berlin, Vergleich zu Anfang des 20. Jahrhunderts, sagen wir mal die Szene, wo Dieterich Hässling zur Satisfaktion aufgefordert wird und dort ficht. Man sieht ja schon in dem Film ja auch zum Beispiel, ich meine, diesen DDR-Film, die haben eine Mensurbrille an, die haben Stulpe, die haben Handschuhe, die haben Plastron oder Kettenhemd an.
Ja, Plastron hatten sie an. Ja, hatte ich auch noch an. Nein, wenn Sie den Unterschied nehmen, der ist gar nicht so groß. Beziehungsweise es hat sich zwischen der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und heute so gut wie nichts geändert.
Mhm.
Das, übrigens, der Film Der Untertan von Hässling, wo der Hässling da ficht, das war noch eine anständige Information, wo nichts verunglimpft wurde, wo eigentlich ganz normal eine Mensur dargestellt wird.
Mhm.
Auch wie sie zustande kommt, nicht? Mhm. Dass man bewusst jemanden anfrotzelt, um mit ihm zu fechten.
Mhm.
Daran sieht man, dass das nicht etwa Rachegelüste noch sonst was war. Und wer dagegen ist, ja, das sind alle diejenigen, die gegen alles sind. Aber wenn ich zum Beispiel mit Leuten von der Antifa spreche und sage, wo seid ihr denn dagegen? Ja, wir sind dagegen. Ich sage, wofür? Nein, wir sind einfach dagegen. Sie kriegen ja keine normale Antwort. Vor allen Dingen haben die Leute, so viel ich mir das bisher sehen konnte, sie haben ja keine Ziele. Sie haben nur dagegen.
Mhm.
Ja, ob das nun lebenswert ist, das frage ich mich.
Da hat ja Ulf Poschardt ja auch mit seinem Buch Shitbürger ja auch einige Begriffe jetzt auch geprägt. Shitbürger, Woke-Bürger, die mit ihrem hypermoralen Position alles verurteilen, aber auch keine Lösungsansätze bieten.
Ja, wenn man sie fragt, was sind denn ihre Vorstellungsziele? Sie kriegen keine einzige Antwort. Das ist hier das Schlimme.
Ja, das ist... Es ist aber auch, glaube ich, ein ganz breit gesellschaftliches Symptom, was wir haben. Wenn wir da jetzt auch nochmal, sagen wir mal, eine Zeit nehmen, wo wir eine ähnliche Tendenz ja auch in der Bevölkerung hatten, die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg im Nationalsozialismus, ist es ja gerade gewesen, dass, glaube ich, unter Baldur von Schirach ja auch die Mensur ja auch verboten worden ist.
Durch Baldur von Schirach, ja, im Grunde genommen, eigentlich durch Hitler. Baldur von Schirach wurde gefordert und hat auch angenommen. Und Hitler war dagegen, dass er die durchführt. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war es sogar Pflicht, Fechtunterricht zu nehmen. Ich habe noch den Fechtmeister Luckner in Hannover kennengelernt, der den Heydrich eingepaukt hat und die ganzen Offiziere der SS, die mussten zweimal in der Woche fechten, nicht? Und die
Heydrich war doch, glaube ich, aber auch ein sehr, sehr guter Sportfechter, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja. War er auch. Ja, also im Dritten Reich bis 37 war im Prinzip die Mensur gestattet.
Mhm.
Und dann wurde sie verboten. Aber aus persönlichen Gründen.
Okay.
So sehe ich das.
Wie ist denn die Verbindungswelt damals mit dieser Verbotssituation kurzfristig und langfristig umgegangen?
Illegal. wenn man so will.
In Heidelberg, da gibt es auch diese Geschichten doch von diesen Medizinstudenten, die doch im Laufe des Zweiten Weltkriegs, glaube ich, dort auch heimlich Mensuren
durchgeführt haben. Auch in Berlin. Also nein, in den Kameradschaften wurde schon noch weiter gefochten. Und das ist hier das, was sie nicht ganz, der NS-Studentenbund nicht so richtig in Griff kriegten. Die Verbindungen waren deshalb ja ihnen nicht genehm, weil sie auf demokratischer Basis bestanden.
Kein Führerprinzip.
Kein Führerprinzip. Im NS-Studentenbund gab es den Führer. Jetzt war es natürlich die große Schwierigkeit. Auf der einen Seite sollte gefochten werden, auf der anderen Seite sollte aber das Führerprinzip durchgeführt werden. Aber ein Mensurkonvent hat keinen Führer. Das wissen Sie auch. Das heißt also, es war für Sie sehr schwierig, da einen Kompromiss zu finden. Meistens wurde das so gehandhabt, dass einfach weiter gefochten wurde.
Was ich mir immer so, was mir durch den Kopf immer gegangen ist, sagen wir mal, mit den illegalen Partien, zum Beispiel jetzt die ich da in Heidelberg angesprochen habe, ist ja der Paukunterricht. Der kann ja nicht so frei und wahrscheinlich so häufig durchgeführt werden können.
Auf den Häusern. Wir hatten bis zu langer Zeit in Köln einen gemeinsamen Fechtboden, nicht? Danke. Wo der Fechtmeister war und die Kooperation zum Pauken dorthin kam.
Heute ist es ja andersrum. Heute kommt der Fechtmeister ja auf die Häuser.
Von Haus zu Haus, ja.
Wie ist es denn dann nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen? Wie hat das Mensurwesen dann wieder Aufschwung bekommen? Was war so der? Also, ich meine, wir haben ja schon mehrere Geschichtssendungen ja auch aufgenommen. In dieser Sendung, vor allem sagen wir mal die Sendung mit Rode, wo wir über die Geschichte der Burschenschaften gesprochen haben, ist es ja auch gerade so, dass sich das Universitätswesen ja nach dem Zweiten Weltkrieg stark geändert hat. Es ist ja auch so gewesen, dass gerade die Professorenschaft versucht hat, nach dem Zweiten Weltkrieg diese ganzen universitären Traditionen abzuschaffen. Deswegen haben wir Studentenverbindungen ja eigentlich seit faktisch mit dem Anfang nach dem Zweiten Weltkrieg so diese Verdrängung von den Universitäten. Gibt es ja noch ganz, ganz wenige Universitäten, wo die Studentenverbindungen offiziell, sagen wir mal, von der Uni also anerkannt sind als studentische Organisation. Hier in Düsseldorf ist es so, wir haben mit der Uni offiziell nichts zu tun. Also wir sind zwar eine Studentenverbindung, die sich aus den Studenten dort dann halt rekrutiert oder die dort keilen, aber wir sind ja keine Organisation mehr da. Und dementsprechend wurde ja auch das Mensurwesen ja auch arg angegangen. Also
richtig.
Deswegen ist ja auch dieses BGH-Urteil, glaube ich, gab, weil das ja sozusagen das Final einer Zuspitzung ja auch war, Rechtssicherheit zu schaffen für diese Situation.
Das ist richtig. Als ich anfing zu studieren, hing in Köln zum Beispiel von allen Kooperationen in der Universität noch Schaukästen, wo die Semester, wo ihre Wappen waren, die Semesterprogramme ausgehangen haben. Ich habe sie ja noch eine Zeit miterlebt, wo für ein Semester das Couleurtragen in Köln an Universitäten schon noch mal erlaubt war. Das war Mitte der 60er Jahre. Aber dann wurde es immer mehr verdrängt.
Aber ich meine, wir haben ja heute eine relativ stabile Situation letztendlich, oder? Also ich meine, so viele Mensuren, wie heute gefochten werden, jetzt sagen wir mal quantitativ betrachtet, gab es glaube ich noch nie. Weil ich meine, wir haben zwar diese Massenuniversitäten, aber auch wenn wir nicht mehr als Verbindungsstudenten einen Großteil der Studenten darstellen, sind wir ja aber auch in relativen Zahlen ja auch stark gewachsen im Vergleich zu früher. Wir haben zwar nicht diese Situation hier nach den 20er Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg, wo mehrere Jahrgänge auf einmal an die Unis gekommen sind, wo dann eine Aktivitas von 80 bis 100 Mann war.
Nee, das hat zum Beispiel Bubenreuther. Nicht? Ich habe das noch erlebt, die hatten 4 Fuchsmajöre, weil die 40 Füchse hatten.
Das ist Wahnsinn. Ich habe ein paar Zuschauerfragen.
Ja, bitte.
Die würde ich mal stellen. Ich würde jetzt nicht jede Frage stellen, weil wir haben ja den einen oder anderen Spaßvogel auch dabei gehabt, der hier Fragen gestellt hat. Ich fange mal an mit der ersten, die ich hier habe. Und zwar Marvin mit 3i-xs fragt, Legalität durch Nutzung des Schlägers als eine ehrenreinigende Waffe in Gefahr? Weil wir haben ja momentan die Situation, glaube ich, in Marburg, wo dieser also vermeintliche Anzeige gestellt worden ist. Wie beurteilen Sie das?
Es ist so, ich habe ja hier nicht umsonst Ihnen hier was mitgebracht, den Kodex.
Kodex Grundsätze für freiwillig vereinbarte Fechtfolgen.
So ist es. Der Schläger, ich sagte ja schon, ist keine Duellwaffe. Mhm. Das ist der Säbel. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft. Da gibt es ja auch das Erlanger Verbändeabkommen, wo ganz klar gesagt worden ist, dass es keine Ehrenhände auf Schläger gibt. Nicht umsonst habe ich das auch freiwillig vereinbarte Fechtfolgen genannt. Mhm. Wenn Leute miteinander fechten wollen und sagen, naja gut, wenn wir nicht klarkommen miteinander, dann wollen wir wenigstens miteinander fechten.
Dann habe ich noch von der gleichen Person die Frage, könnte man den Wiener Kommand als härter einstufen,
ja,
beziehungsweise Vergleich deutscher und österreichischer Fechtschulen?
Nicht Österreich, nein, nein, der Wiener ist schon etwas heftiger, aber noch im Rahmen, also nicht etwa außerhalb des, nein, nein.
Gut, die eine Frage verstehe ich hier nicht. Ich lese sie mal vor, vielleicht ja, macht das für Sie Sinn. Samuel Osamis fragt, erstens, wie wird die Entscheidung nach dem Waffenring getroffen, wenn mehrere Teilnehmer andere haben? Wahrscheinlich, wenn aus verschiedenen Waffenringen Leute aufeinander getroffen werden. Wie wird dann dort vereinbart?
Also ist es so, man vereinbart vor der Mensur, nach welchem Kommand meistens nach dem örtlichen Kommand gefochten wird. Mhm. Ja, und dann gibt es nichts zu reden.
Okay.
Wenn da jemand anders denkt, weil er woanders herkommt, ja bitte sehr, das darf er schon. Aber es wird normalerweise nach dem örtlichen Kommand gefochten.
Okay. Der Franconian Tax Inspector fragt, wurden auch politische Fäden im Kleinen per Mensur ausgetragen?
Wie soll man das denn verstehen?
Dass wahrscheinlich, dass es unter Politikern Streit gab und dann wurde Satisfaktion sehr öffentlichkeitsarm
gefordert. Früher, ja. LaSalle ist dadurch, der war ja der Leiter der SPD, der Vorsitzende der SPD und ist im Duell gefallen.
Ja, die Geschichte ist ja bekannt. Das sind ja die Neupreußen aus Bochum, also die Corneo Borussia Berlin zu Bochum. Die erzählen das auch jedem Burschenschafter, wenn man dort aufs Haus kommt.
Ja.
Mir wurde das damals auch erzählt. Es war ja so gewesen, dass der LaSalle die Tochter eines alten Herrn heiraten wollte.
Ja.
Und der Vater hat dann, also beziehungsweise der alte Herr von dieser Altherrentochter, hat dann gesagt, nee, einem jüdischen Sozialisten würde er die Tochter nicht geben. Dann hat sich LaSalle in seiner Ehre gekränkt gefühlt.
Richtig.
Klar, ich meine, das war ja auch eine Beleidigung, die dort ausgesprochen worden ist. Dann hat er Satisfaktion gefordert. Und genauso wie Sie das ja eben gesagt haben, der Vater oder der alte Herr war ja zu alt, um diese Mensur oder beziehungsweise dieses Duell persönlich auszuführen. Es war dann so, dass dann ein russischer Bojare, der in dem Chor Mitglied war, dann die Satisfaktion für den alten Herrn dort aufgenommen hat. Und dann haben wir dieses Pistolenduell ja gehabt.
Wir hatten übrigens auch noch einen alten Herrn, der ein Pistolenduell gefochten hat. Vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich.
Ja, und dann hat er das Teil, die Kugel im Unterleib ja, im Bauch, glaube ich, gefangen. Und der Einschuss an sich, den hätte er ja überlebt, wäre das Wundbrandfieber ja nicht gekommen, weil es ja damals zu dem Zeitpunkt noch kein Antibiotikum gab, womit man das hätte relativ schnell heute in den Griff kriegen können.
So, das Gleiche gilt im Grunde genommen für alle Korporierten vor dem Zweiten Weltkrieg, die solche Schmisse im Gesicht haben. Warum? Weil die Wundversorgung nach dem Zweiten Weltkrieg um ein erhebliches Besseres. Ich kenne zum Beispiel einen großen Wördermann, Der hat 40 Nadeln hier gehabt. Ich war selber mit dabei. Der hat in der Schweiz gefochten. Da klappte alles runter. Und nun haben die Schweizer ja bei ihrem zentralen Mensurtag, jede Kooperation bringt einen Arzt mit. Und der hatte einen Arzt mit, wo er Waffenschutz belegt hatte. Und der war Schönheitschirurg. Sie sehen dem heute die 40 Nadeln überhaupt nicht mehr an. Mhm. Nicht? Also die Wundversorgung nach 45 ist um ein Vielfaches besser gewesen. Und die dicken Schmisse, die man früher so sah bei alten Herren, häufig dadurch, weil die Wunden eiterten. Also die Wundversorgung nicht so gut war.
Die berühmt-berüchtigten Rosshaare, die reingelegt worden sind.
Das wird natürlich gesagt. Ob das gemacht worden ist, ich wage es zu bezweifeln. Denn das tut viel zu sehr weh, als dass man da den Quatsch macht.
Ich habe da noch eine Frage.
Bitte.
Und zwar, was ist denn Ihrer Meinung nach der härteste Comment, den es gibt? Das ist eine Frage von Maxim.jfgs.
Kann ja auch also die Österreicher sein. Sind etwas in ihrer Art und auch die Schweizer.
Mhm. Aber gibt es in der Schweiz nicht nur eine schlagende Verbindung?
Nein. Da gibt es 8 schlagende Verbindungen. Okay. Aber jedes Semester einen zentralen Mensurtag in Genf. Ich bin schon 2-mal dabei gewesen. Also es ist sehr ein bisschen anders als bei uns. Ja, ein bisschen härter. Also mit einem Schmiss allein. Also ich habe kaum eine Partie erlebt in der Schweiz, die nicht 80 Engel ging. Weil der Erstchargierte, beziehungsweise der Unparteiische, hat noch 2 Beisitzer. Und die entscheiden, nicht die Sekundanten, sondern die entscheiden, ob ein Gang wiederholt wird oder nicht. Mhm. Und ich habe es also wirklich erlebt, dass jede Partie so ungefähr 80 Gänge hatte.
Das ist einiges.
Das kann man wohl sagen.
Das finde ich immer auch interessant, vor allem wenn man Aktive kennenlernt, die... Sagen wir mal, durch den Bierkonsum einen relativ hohen BMI haben, an sich sehr unsportlich sind, aber der rechte Arm durchtrainiert ist wie von einem Spitzensportler.
Ja, da kann ich Ihnen sagen, mein Fechtmeister war Wilhelm Reiferscheid. Ich hatte ihn schon mal vorhin erwähnt. Bei dem war der rechte Arm doppelt so dick wie der linke. Das ist unwahrscheinlich.
Was würden Sie denn im Erstsemester Fuchsen sagen, der gerade mit dem Pauken anfängt und, sagen wir mal, die widernatürliche Bewegung, die wir ja bei der Mensur haben, sehr drunter leidet und ihm das ein bisschen die Motivation bricht? Was würden Sie da sagen?
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloud-Zugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Das ist sehr schwierig. Zuerst würde ich mal gar nichts sagen. Und nachdem er sich angesehen hat und ihm gesagt worden ist, wie er die Bewegung durchführen soll, dann lasse ich die ersten paar Male einfach erstmal so mehr oder weniger rollen. Mhm. Und das Leichteste ist natürlich die Prim. Dass er überhaupt mal merkt, aha, so soll der Ablauf sein. Mhm. Das beste Paradebeispiel ist nach wie vor für mich Axel Kronast, der, nachdem er Fechtmeister werden wollte, sich ein ganzes Semester einen einzigen Hieb vorgenommen hat. und den dann bis zur Unendlichkeit gepaukt hat. Und im nächsten Semester den nächsten Hieb. Das ist sehr schwierig, weil es ist eigentlich eine unnatürliche Bewegungsform, die man im täglichen Leben nicht kennt. Aber man kann eine Bewegung, wenn man sie häufig macht, zu einer natürlichen Bewegung heranarbeiten. Und das ist die einzige Möglichkeit überhaupt. Zu Anfang sieht das alles ein bisschen hölzern aus. Es kann nachher sehr elegant sein.
Definitiv.
Aber es dauert lange, um diese unnatürliche oder nicht gewohnte Bewegungsform so flüssig werden zu lassen, dass sie zu einer Bewegung des ganz normalen Bewegungsablaufes kommt.
Was würden Sie denn sagen? Was ist wichtiger, die Eleganz oder die Effektivität? Weil das ist jetzt, ohne jetzt Namen zu nennen, hört man ja immer wieder XY, sehr viele Partien, keine schöne Technik, aber sagen wir mal, kommt trefferfrei durch alle 40 Gänge oder 50, je nachdem, oder 30, je nach dem Waffenkommo. Was würden Sie da sagen?
Ich bin der Vertreter des eleganten Fechtens. Wenn ich elegant fechte, bin ich auch richtig gedeckt. Das Draufhauen und Bolzen ist zwar eine Art der Verteidigung, gebe ich ja zu. Aber das elegante Fechten ist das, was wir anstreben.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, gerade die Schwierigkeit, weil ich kenne auch noch einen CC'er, der konnte das Phantom so bearbeiten, dass sich der Schläger verbog und das Ding trotz Betonbereich unten hin und her geschwankt hat. Und da ist ja gerade, glaube ich, wenn so einer auf jemanden trifft, der eher auf Eleganz ja aus ist,
es ist sehr, sehr
kassiert.
Schwer. Ich habe das selbst erlebt. Ich habe einen Bundesbruder, den ich eingepaukt habe und der mir beim Einpauken den linken Unterarm blau geschlagen hat, durch den Stub, durch. Der hatte eine solche Kraft, das war unwahrscheinlich. Es gibt solche Menschen, die derart viel Kraft haben, aber das Schönere und das richtigere Fechten ist das elegante Fechten, ganz klar. Aber da muss man lange üben.
Dann kommen wir auch langsam zum Ende.
Ja.
Herr Hule, Sie haben ja zur 25. Greifenstein-Tagung, die ist parallel ja auch das Jubiläum zu 50 Jahre Fechtchargierten-Tagung im CC war, eine Anleitung bzw. eine Geschichte und Entwicklung der Bandagen veröffentlicht von Material, was Sie ja zusammengetragen haben. In Zusammenarbeit, glaube ich, mit den anderen Fechtmeistern, die es auch gibt.
Ja, vor allen Dingen mit meinem Bundesbruder Marc Zwillig, der wirklich Fachmann für Bandagieren ist. Und wir haben sind drauf gestoßen bei einem Ämter in Aachen, wo die Leute derart schlecht einbandagiert waren, dass mein Bundesbruder auf einmal aufgesprungen ist, obwohl das nicht üblich ist. Er gesagt hat, also so geht das nicht, das muss anders bandagiert werden, damit es nicht zu irgendwelchen Verletzungen kommt.
Das ist elementar.
Und da habe ich erstmal festgestellt, dass tatsächlich man mal wieder etwas für das Wissen um das Fechten und somit um das Bandagieren können muss. Und da habe ich eine Zusammenstellung gemacht.
Wie sieht das aus? Also
ja, wie sieht das aus? Erstmal haben wir mit Bildern dargestellt, wie man richtig anfängt zu bandagieren, die einzelnen Schritte, und haben das durch Bild und Hinweise dokumentiert.
Und das gibt es dann jetzt in digitaler Form?
Jawohl.
Deswegen werden wir ja auch zu dieser Sendung ja auch parallel einen Link veröffentlichen, wo man sich das Material runterladen kann.
Richtig.
Damit wir da auch eine schnelle Verbreitung haben, damit auch gerade das Einfällen richtig läuft. Aber ich glaube, das ist auch ein Schwerpunkt, glaube ich, auch zum Sekundieren auch mit dabei, oder?
Richtig. Eine weitere Sache ist das Sekundieren. Ich muss dazu sagen, als ich 1975 die Fächerjurtentagung einberufen habe, gab es wenig Fechtmeister. Und ich hatte von Olympischen Spielen kommen und von anderen Sportarten, ich war da als Bundestrainer im Volleyball ja eigentlich tätig, habe ich festgestellt, wir müssen einfach die Leute, die Zweischaljierten und Konsignoren schulen, weil das Fechten in einem recht argen Zustand war. Es gab noch nicht so viele Fechtmeister wie heute. Und somit habe ich die Fächerjurtentagung einmal im Semester durchgeführt. Zuerst auf den verschiedenen Kooperationshäusern, später im Wintersemester 10 Jahre lang in Coburg, wo mich mein Treubungsbruder Stocke sehr unterstützt hat, und ich habe da auch gleichzeitig immer einen halben Tag dazu benutzt. Denken an die deutsche Einheit, bis die Mauer fiel, mit dem BGS zusammen durchgeführt. Bei diesen fächerlichen Tagen ging es zu Anfang erst um das reine Fechten lehren. Und ich habe festgestellt, wo noch einzelne Lücken waren, sodass also ich immer wieder auf die Spitze Fechterstellung hingewiesen habe. Weiterhin dann, dass die Sekundanten häufig recht ärmliche Worthülsen von sich gaben. Und ich habe erst mal zusammengestellt, was man alles als Sekundant können muss, damit man wirklich dem Bundesbruder auch hilft. Das war das Sekundieren. Und dann war eben jetzt, voriges Jahr, sind mir die Augen aufgegangen, dass tatsächlich das Bandagieren wieder eine Lücke ist, die geschlossen werden muss. Und somit habe ich für die Blankensteintagung mit meinem Bundesbruder Marc Zwitty zusammen die kleine Schrift über das Bandagieren zusammengestellt.
Das ist ja immer gut, dass man das nochmal schriftlich fixiert, weil man da ja auch eine Art Qualitätssicherung ja auch damit durchführen kann und
aber
halt
ja
auch dann auch so eine Harmonisierung halt von Wissen halt durchführt.
So ist es.
Ich meine, gerade wenn jetzt zum Beispiel bei der Einpellung der Hals nicht gerade richtig geschützt ist und der Hieb fällt und dann eins zum anderen kommt, so wie es dann immer nicht sein soll, und die Hauptschlagader ja getroffen wird, dann...
Dann ist es aus.
Schwierig.
Ja.
Ja gut, Herr Hule, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Welche Erkenntnis aus der Geschichte des studentischen Fechtens würden Sie der heutigen Verbindungswelt mitgeben wollen? Zum Schluss.
Das ist ja, ja schwer. Aber was soll ich sagen? Ich hoffe, dass wir weiterhin die Tradition des Fechtens, eine deutsche Tradition ist, an deutschen Hochschulen und nur in Deutschland und nicht an anderen Universitäten im Ausland, dass das beibehalten wird, nicht verunglimpft wird, sondern als Tradition gesehen wird, ohne dass man da immer dagegen reden muss.
Das hatten Sie ja damals in der anderen Folge auch gesagt, dass man gerade ausländische Traditionen, die werden immer so bejubelt und als schon fast heilig dargestellt wird. Ja. Und alles, was das eigene da ist, ist immer dem einen Rechtfertigungszwang ja auch ausgesetzt.
So ist es und ich bin nach wie vor der Meinung, es ist eine deutsche Tradition, die man erhalten soll. Und stolz sein, dass man es tut, denn es macht auch Spaß. Man, in dem einen Vers,
kriege ich das mal
da lese es ruhig vor, dass ich angestrichen habe.
Den hier? Die fünfte Weise? Mit, Student sein, wenn ich hier vielleicht im
Bild. Jawohl.
Student
das
sein.
Das sagt eigentlich alles.
Soll ich es mal vorlesen?
Bitte.
Student sein, wenn die Hiebe fallen, im scharfen Gang der selbst gewählt, im Blutgen aufeinanderprallen, der Mut sich für das Leben stehlt. Student sein, wenn dein einzig Sorgen, ob fest und tapfer, du wirst stehen an deines Lebens vage Morgen. Herr, lass die Zeiten nie vergehen.
Das sagt eigentlich alles.
Das ist doch auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Herr Hule, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie die Zeit mit uns geteilt haben, über die Geschichte der Mensur zu sprechen, über Allgemeines, Anekdoten. Ihr da draußen, geht mal wieder bummeln. Auf anderen Häusern ist es auch schön. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Danke.